Liebe Geschwister und Freunde, es ist schön, wieder einmal hier im Siegerland zu sein. Siegen, Weidenau, das hat ja alles auch biblischen Bezug. Bei der Weide und Aue, da denke ich ja an Psalm 23 und an den guten Hirten, der die Schafe weidet. Und bei Siegen gefällt mir natürlich besser als das Gegenteil, nämlich Niederlagen erleiden. Ich weiß ja nicht, ob euch hier schon einmal ein Bruder einen Dienst getan hat über die Stellen in der Bibel, wo von Siegen die Rede ist. Wäre doch auch mal eine Anregung. Vom Teufel und seinen Dämonen steht in Offenbarung 12 geschrieben, sie siegten nicht. Das Siegen ist auf der Seite des Herrn. In ihm dürfen wir Sieg haben. Aber nun zum Thema. Es wurde schon gesagt, Höhepunkte im Propheten Jesaja. Höhepunkte im Propheten Jesaja. Ich wurde ja so geführt vom Herrn, dass es mir so eine innere Anregung war, 2003 im Herbst, war gerade ein kräftiger Rheumaschub, da konnte ich vormittags nichts viel machen, aber nachmittags, da ging es dann besser und ist gut, wenn man abgelenkt ist und hat was zu tun. Und dann sagte der Herr also, übersetze doch mal und erkläre doch mal den Propheten Jesaja. Ich dachte ja eigentlich nicht, dass ich aus dem Hebräischen würde übersetzen können, obwohl es mir auch schon seit vielen Jahrzehnten vertraut ist. Griechisch kann ich besser als Hebräisch, das gebe ich offen zu. Aber als ich noch in Gießen tätig war, im Brunnenverlag, 1950 bis 1955, da waren wir alle noch jünger, als ich im Brunnenverlag Gießen tätig war, da saß ich da in der Mittagspause und habe hebräische Vokabeln gepaukt. Und das kam mir jetzt wieder in Erinnerung. Außerdem hatte ich gute Hilfsmittel durch alte Gelehrte, Franz Delitzsch und Eduard König, Professoren von hoher Gelehrsamkeit. Und diese gelehrten Herren übersetzen aber in ihren alten Kommentaren ganz schlicht Wort für Wort. Natürlich in altertümlicher Sprache, aber es hat mir sehr genützt. Und so kam ich schon dahinter, was dort steht. Übersetzen besteht ja aus zwei Teilen. Erstens, Sie müssen verstehen, was steht denn da? Wie ist denn das gemeint? Und zweitens, wie bringe ich das in die deutsche Sprache gut herüber? Und das hat mir Freude gemacht. Einen Tag übersetzen, den nächsten Tag erklären. Dann wieder einen Abschnitt übersetzen, dann wieder einen Abschnitt erklären. So kann man dann in einem halben Jahr durch die erste Hälfte gehen und nochmal ein Jahr später in einem halben Jahr durch die zweite Hälfte. Darüber sind die beiden Bücher entstanden, die auch auf dem Büchertisch zu haben sind. Jesaja 1 und Jesaja 2. Jemand in der St. Johannes Druckerei in Lahr im Schwarzwald hatte die gute Idee, da so einen Vorschlag zu machen, ein Foto mit Wüste und blauer Himmel und Spuren in der Wüste. Das passt ja gut zum zweiten Teil, wo es um die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft geht durch die Wüste. Das Thema Wüste wird da öfter angesprochen. Sieben Höhepunkte, sieben Linien möchte ich ziehen, heute Abend und morgen Vormittag. Ich bin froh, dass ich dafür 2 Stunden zur Verfügung habe, denn das alles in eine Stunde reinzuquetschen, das wäre dann nicht so schön. Ich will aber alle 7 Punkte mal vorlesen. Erstens, Evangelium inmitten von Anklagen und Gerichtsankündigungen. Zweitens, Jesu Opfer auf Golgatha, Jesaja 53. Drittens, Aufgaben und Wesen des geisterfüllten Gottesknechtes Jesus. Das werden wir wohl heute Abend betrachten und dann geht's morgen weiter. Viertens, heilsames Gericht, Gericht mit Ziel und Zweck und Ende. Fünftens, die Nationen strömen zum Zionsberg im Reich des Messias. Sechstens, Todesüberwindung. Siebtens, allumfassende Unterwerfung und Rettung. Und dann noch ein paar schöne erbauliche Stellen zum Abschluss. Die erste Linie, die ich ziehen möchte, und da gehe ich von 3 Kapiteln aus, lautet Evangelium inmitten von Anklagen und Gerichtsankündigungen. Wir haben ja viel Gericht bei Jesaja. Jesaja wird genannt der größte Prophet. Jesaja wird genannt der Evangelist des Alten Bundes. Bei ihm haben wir ja wunderbar ausgedrückte Evangeliumsstellen, wie sie auch im Neuen Testament nicht schöner klingen können. Wunderbare Zusagen des Heils. Dann gibt es aber oft einen abrupten Wechsel. Plötzlich kommt dann auf einmal wieder Gericht. Bei Jesaja geht es sehr unruhig zu. Oder sagen wir sprunghaft, oder sagen wir sehr abwechslungsreich, sehr interessant. Er blickt in die Nähe oder die Gegenwart, in die damalige Lage von Juda und Jerusalem oder ins babylonische Exil. Und dann blickt er plötzlich in die weite Ferne. Er sieht den Messias im ersten und zweiten kommen. Er blickt hinüber auf die neue Erde sogar. Und dann ist er wieder in der Gegenwart. Er tröstet und dann klagt er wieder an. Das ist also sehr lebendig. Jesaja 1, Vers 2. Der Anfang von Kapitel 1 ist ja bereits Anklage. Es geht gleich los mit Anklage. Gott ist nicht zufrieden mit Israel. Immer wieder beklagen sich die Propheten. Wir wissen ja wohl aus dem Alten Testament, Gott liebt Israel, aber diese Liebe zu Israel bedeutet nicht, dass er Israel immer nur lobt. Lob gibt es auch, aber eher selten. Es gibt Anklagen, es gibt Gerichtsankündigungen, Warnungen, Drohungen, Ruf zur Buße. Ich habe mir mal überlegt, wenn man Jesaja 1, Vers 2 in Musik setzen würde, vielleicht hat das ja auch schon jemand unternommen, ich weiß es nicht, das ist nicht mein Fachgebiet. Hört, ihr Himmel, und horch auf, du Erde, denn Jahwe hat geredet. Wenn das also ein Johann Sebastian Bach oder ein anderer, ich weiß es ja nicht, ob es der Bach gemacht hat, oder ob es jemand versucht hat, hört, ihr Himmel, und horch auf, du Erde. Da stelle ich mir vor, dass das Musikstück mit einem gewaltigen Paukenschlag beginnt. Hört, ihr Himmel, horch auf, du Erde. Hier wird also etwas Gewaltiges gesagt und dann geht es dann im weiteren Verlauf der Musik etwas langsamer weiter. Das ist aber mehr als gute Rhetorik. Das hat etwas zu tun mit der Zeugenpflicht von Himmel und Erde. Da werde ich gleich noch mehr darüber sagen. Jahwe hat geredet. Oder ich kann es auch sofort jetzt schon sagen, Zeugenpflicht von Himmel und Erde. Als Gott am Sinai, als Gott den Bund mit Israel schloss am Sinai, da nahm er Himmel und Erde zu Zeugen. 5. Mose 30, Vers 19 kann man das nachlesen. 5. Mose 30, Vers 19. Gott sagt zu seinem Volk, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der kann es sich leisten, dass er Himmel und Erde als Zeuge nimmt, so wie es bei einer Eheschließung Trauzeugen gibt. Und nun in Jesaja 1, Vers 2 ist eine neue Situation eingetreten. Einstmals sozusagen in der Jugend oder Kindheit des Volkes Israel, da hat er diesen Bund geschlossen. Nun ist dieses Kind, dieser erstgeborene Sohn Gottes in der Völkerwelt, das ist ja Israel. Dieser Knabe ist herangewachsen und was macht er? Er ist abgefallen. Das müssen ja leider nicht wenige Eltern erleben. Ich habe es Gott sei Dank nicht erlebt, dass groß gewordene Kinder sich lossagen vom Elternhaus und die Tür hinter sich zuknallen und gehen. Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehe. Kein Verhältnis mehr zwischen uns. Hab lang genug euch ertragen, euch Eltern. Jetzt gehe ich meine eigenen Wege. Meine Adresse kriegt ihr aber nicht. Manche Eltern müssen ja heute derlei erleben. Und das ist sicher sehr, sehr tief schmerzlich. Gut, wenn dann auch mal ein Kind den Rückweg wieder findet zu den Eltern. So etwas muss unser Gott hier erleben. Und es mag für manche Eltern und Erzieher ein gewisser Trost darin bestehen. Hier in Jesaja 1 finden wir Gott in einer eigenartigen Rolle, in der Rolle eines ratlosen Erziehers. Gott in Ratlosigkeit, Vers 5, Jesaja 1, Vers 5. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, da ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Was soll ich mit euch noch machen? Auf Güte und Liebe reagiert ihr noch und auf Schläge reagiert ihr auch nicht. In Klammern heute sowieso verboten. Aber für unseren Gott nicht. Was soll ich mit euch noch machen? Mit Güte habe ich es versucht, mit Schlägen habe ich es versucht. Gott in der Rolle eines ratlosen Erziehers, so könnte es scheinen, aber wirklich ratlos ist er nicht. Ich habe noch Mittel und Wege, um Israel zurechtzubringen. Und wenn ihr nicht eingeht auf meine Angebote, dann werde ich euch unter die Oberhoheit der Weltmächte geben für Jahrhunderte, ins Exil euch führen und da weht ein anderer Wind. Also es geht gleich los mit den Anklagen und in Vers 10 von Jesaja 1, da nennt der Herr oder der Prophet im Auftrag des Herrn die Anführer von Israel, von Juda, nennt er ihr Anführer von Sodom und das Volk nennt er Volk von Gomorra. Ihr seid wie Sodom und Gomorra. Auch in Hesekiel 16 haben wir ja den Vergleich mit Sodom und Gomorra und da steht sogar, Jerusalem sei sündiger geworden, als Sodom und Gomorra jemals waren. Das sind massive Anklagen. Im Übrigen immer wieder ist ja die Rede von Yahweh in diesen Texten. Yahweh, früher sagte man auch Jehova, Yahweh. Ich habe viel gelernt bei der Beschäftigung mit Jesaja. Beim ersten Teil von Herbst 2003 bis Frühjahr 2004 und dann von Herbst 2004 bis Frühjahr 2005, der zweite Teil. Ich habe selber viel gelernt. Ich habe vorher den Jesaja so genau auch nicht gekannt. Immer wieder begegnet da der Name Yahweh. Das ist das Wort, was in der revidierten Elberfelder Herr in großen Buchstaben, wie auch die Lutherbibel, das hat. Schade, dass man den original hebräischen Namen nicht beibehalten hat. Wie die sogenannte Jerusalemer Bibel, die hat es, den Namen Yahweh. Und auch die alten Ausleger von Delitzsch und König im 19. Jahrhundert, die haben überall Yahweh stehen. Was heißt denn Yahweh? Eduard König, der Gelehrte, der ganze Wörterbücher herausgegeben hat, Hebräisch-Deutsch, der wurde 90 Jahre alt, das war damals viel, 1846 bis 1936. Und als er 80 Jahre war, gab er noch gelehrte Bücher heraus. Genesis hat er ausgelegt, aber nicht wie ich so in einfacher Sprache, sondern hochwissenschaftlich. Mit 80 Jahren, Genesis, Jesaja, Psalmen, übersetzt und ein wenig erklärt. Franz Delitzsch, 1879 erschien seine Auslegung des Jesaja in dritter Auflage, 1879 in Leipzig, also das ist schon lange her. Und da kann man sehr viel profitieren, auch er spricht von Yahweh und das heißt laut Eduard König der ewige, beständige, getreue, der, der sich nicht ändert. Er ist und er wird sein. Er ist, wie er ist und er bleibt, wie er ist. Der Unwandelbare, sagte Karl Geyer gern. Und nach einem anderen Ausleger, Elliger, da bedeutet Yahweh so viel wie der wirklich Seiende und wirksam Handelnde. Der wirklich Seiende und wirksam Handelnde. Das hebräische Zeitwort Haya hat etwas zu tun mit Sein, aber auch mit Werden, geschehen lassen. Er ist der Wirkende und der wirklich Seiende, der, der einfach und immer und überall da ist, mit dem wir Tag und Nacht und immer rechnen dürfen. Yahweh. Beten Sie doch auch mal wieder zu Yahweh. Ich mache das gelegentlich und sage, Yahweh, du wunderbarer Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, zu dir darf ich Vater sagen. Welch eine Gnade, welch ein Wunder, welch eine Herablassung zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat, der sie geschaffen und ausgebreitet hat und die Erde gegründet hat, der Lenker der Geschichte, der Herr der Natur und der Geschichte. So erleben wir ja Gott vor allen Dingen in den Kapiteln ab 40. Zu dem darf ich sagen, mein Vater. Staunen wir darüber oder haben wir das Staunen verlernt? Das ist ein Wunder. Yahweh, ewig Seiender. Aber nun das, was ich ja eigentlich hier sagen möchte. Nun haben wir etwas Eigenartiges in Jesaja 1, Vers 18 bis 20. Mitten in all den Anklagen haben wir auf einmal ein überraschendes Angebot der Sündenvergebung. Jesaja 1, 18. Das ist wirklich überraschend. Gott klagt an und droht und dann heißt es auf einmal 1, Vers 18 bis 20, kommt doch und lasst uns miteinander einen Rechtsstreit führen, spricht Yahweh. Wenn auch eure Sünde rot wie Karmesin sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Ja, wenn sie auch rot sind wie Purpur, sollen sie doch wie Wolle werden. Werdet ihr einwilligen und gehorchen, so sollt ihr das Gute des Landes verzehren. Werdet ihr euch aber weigern und widerstreben, so sollt ihr vom Schwert verzehrt werden, für wahr, Yahwehs Mund hat es geredet. Das ist überraschend, das klingt ganz neutestamentlich, dass Gott hier ohne weitere Vorbedingungen einfach sagt, ich bin bereit, euch die Sünden zu vergeben. Ihr werdet rein und weiß vor Gott dastehen, als hättet ihr nie gesündigt. Und gleich kommt auch wieder Gericht, gleich kommt auch wieder die Drohung. Ich denke jetzt an Arthur Muhl. Er hat einmal etwas Feines gesagt zu 2. Mose 33, Vers 19b. Was steht denn da? 2. Mose 33, 19b. Das nannte Arthur Muhl Gottes Vorbehaltsklausel zum Gesetz. Wenn Sie so Verträge unterschreiben, Mietverträge, Kaufverträge, vor allem wenn es um große Dinge geht und teure Sachen und Immobilien und Grundstücke, was weiß ich, lesen Sie bitte auch das Kleingedruckte, nicht, dass da eine Vorbehaltsklausel steht und die haben Sie übersehen, weil es kleingedruckt war und später kriegen Sie die vorgehalten. Ach so, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Immer das Kleingedruckte auch lesen, bei wichtigen Sachen jedenfalls. Vorbehaltsklausel. Im Gesetz haben wir strenge Bestimmungen. Wenn ihr gehorcht, Israel, dann kommt der ganze Segen. Wenn ihr aber nicht gehorcht, in allen meinen Geboten wandelt, dann kommt der ganze Fluch, steht etwa in 5. Mose 28 oder in 3. Mose 26. Aber Gott hat sich etwas vorbehalten und das nennt also Arthur Muhl Gottes Vorbehaltsklausel zum Gesetz und die lautet, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Damit sagt Gott gewissermaßen nach Arthur Muhl, also das Gesetz ist recht und gut, das sollt ihr halten, das bekommt ihr aufgelegt, das muss jetzt sein. Diesen Erziehungsweg muss ich mit euch gehen. Das kann ich euch nicht ersparen, das muss sein. Aber etwas will ich mir doch vorbehalten. Sollte es mir je in den Sinn kommen, dass ich irgendeinem Sünder einfach aus freien Stücken Gnade schenke, Vergebung, ohne dass er das verdient hat im Geringsten, dann behalte ich mir das vor, gnädig zu sein, wem irgend ich gnädig sein will, ohne weiteres Wenn und Aber. Davon macht Gott hier Gebrauch. Er bietet Israel einfach an, ich will euch alles vergeben. Aber das Ja des Herzens ist erforderlich. Gott zwingt uns nicht, seine Gnade anzunehmen. Niemand von uns wird gezwungen. Wir können Nein sagen. Was sagen meine alten Ausleger zu dieser Stelle? Zu Jesaja 1, 18 bis 20. Eduard König hat geschrieben, die Begleichung des israelitischen Schuldkontos soll nach wahrhaft göttlicher Norm geschehen. Und Franz Delitzsch hat geschrieben, Jahwe will mit Israel nicht nach seiner vergeltenden Gerechtigkeit handeln, sondern nach seinem freien Erbarmen. Vergleiche sola gratia, allein aus Gnaden, in Jesaja 43, 25. Das ist neutestamentlich mitten im Alten Testament. Das ist ein überraschendes Angebot. Und solche Überraschungen haben wir noch öfter. Ich denke an die Kapitel 43 und 44 in Jesaja. Jetzt blicken wir kurz in Jesaja 43 hinein, Verse 23 bis 25. Da kommt auch wieder so eine Überraschung, ganz neutestamentlich. 43, Vers 23, nicht hast du mir das Lamm deiner Brandopfer gebracht und mit deinen Schlachtopfern mich nicht geehrt, nicht habe ich dir durch Speisopfer Mühe gemacht und dich nicht durch die Forderung von Weihrauch geplagt, bemüht, belästigt. Das ist nach Eduard König eine biblische Ironie. Gott kann auch ganz schön ironisch werden in der Bibel, schon mal gemerkt. Zum Beispiel in 1. Mose 11 beim Turmbau zu Babel, da haben wir so eine göttliche Ironie. Da haben die Menschen einen Turm gebaut und meinen, die Spitze reicht bis an den Himmel. Und dann heißt es, Jahwe fuhr hernieder, um den Turm zu sehen. Also für den großen, ewig seienden Gott ist der Turm so klein, dass er sagt, den sehe ich gar nicht. Da muss ich wirklich mal von der Höhe des Himmels Lichtjahre herunterfahren, um euren Turm überhaupt sehen zu können. So klein ist er. Göttliche Ironie. Gott sagt auch hier, ich habe euch nicht durch Forderungen belästigt, bemüht. Außerdem konnten ja die Juden in der babylonischen Gefangenschaft den Tempeldienst gar nicht verrichten. Sie konnten aber den Sabbat halten. Aber den Tempeldienst mit all den Tieropfern, das ging ja gar nicht. Nicht hast du mir für Silbergeld Würzrohr gekauft und mit dem Fett meiner Schafe mich nicht gesättigt. Wohl aber hast du mir Mühe gemacht mit deinen Sünden, mich geplagt mit deinen Verschuldungen, sagt Gott zu Israel. Vers 25, ich bin's, der deine Freveltaten wegwischt um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Auch hier ohne jede Bedingung, ich bin bereit, ich wische eure Freveltaten weg, ich will eurer Sünden nicht mehr gedenken. Und so ähnlich klingt es dann ein Kapitel später in Jesaja 44. 44, 21 bis 23. Gedenke dessen, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Wir finden immer wieder diese Doppelanrede, Jakob, Israel. Jakob steht für das Alte, Israel steht für das Neue. Das Volk Israel wurde umbenannt, oder Jakob wurde umbenannt in Israel, bei Peniel. Umbenannt in Israel, Jakob ist gleich Überlister, Fersenhalter, Israel ist Gotteskämpfer oder der, für den Gott streitet. Jakob steht für das Alte, Israel steht für das Neue. Auch die Glieder der Gemeinde Jesu, auch wir haben ein Altes an uns und ein Neues. Da gibt es eine alte Natur, von der Paulus sagt, habt und haltet sie ausgezogen. Und wir haben eine neue Natur, Epheser 4, von der Paulus sagt, habt und haltet sie angezogen. Und Gott spricht immer wieder in Jesaja den Jakob und den Israel an, vor allem in Kapitel 41 und folgende. Jakob das Alte, Israel das Neue. Da war aber mal ein lieber Bruder in der Schweiz, der war gar nicht damit einverstanden und hat mir heftig widersprochen. Nein, Jakob heißt nicht Überlister, Jakob heißt nicht Fersenhalter. Nein. Steht aber in allen Übersetzungen und Wörterbüchern und Namenbüchern. Ach so, nachher habe ich gemerkt, warum er so heftig widersprochen hat. Er hieß mit Familiennamen Jakob und er wollte ja noch nicht, dass seine ganze Familie dasteht als Überlister und Fersenhalter. Aber es ist nun eben so, dass Jakob für das Alte steht und Israel steht für das Neue. Ich habe deine Freveltaten weggewischt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Da war doch Golgatha noch gar nicht gewesen. Ich habe dich erlöst. Ja, Jesus hatte sich schon vor Grundlegung der Welt dem Vater gegenüber bereit erklärt, das Lamm zu werden, das der Welt Sünde wegträgt. Die Erlösung war da schon in Gottes Augen Tatsache. Ich habe dich erlöst. Darum kehre um. Nicht kehre erstmal um, dann werde ich dich erlösen, sondern hier tut Gott den ersten Schritt, ganz evangelisch, evangeliumsgemäß, neutestamentlich. Ich sprach vorhin von der Zeugenpflicht von Himmel und Erde. Am Sinai hat Gott gesagt, Himmel und Erde, ich nehme euch zu Zeugen. Als der Sohn erwachsen war und hat die Tür hinter sich zugeknallt, im Bilde gesprochen, ist abgefallen, abgewandt. Da sagt Gott wiederum, Jesaja 1, Vers 2, Himmel, Erde, jetzt guckt mal zu, was aus diesem Bundesvolk geworden ist. Wenn dann aber die Erlösung kommt, wenn dann aber die Vergebung kommt, wenn dann aber die Bundeserneuerung kommt, dann soll auch Himmel und Erde wieder zuschauen, wenn dieses zerrüttete Verhältnis wieder in Ordnung kommt, dann sollen die Zeugen von damals auch wieder zuschauen. Und so heißt es im nächsten Vers, 44, 23, jubelt ihr Himmel, denn Jahwe, der ewig Seiende, hat gehandelt, frohlockt ihr Tiefen der Erde, brecht den Jubel aus, ihr Berge, du Wald und jeder Baum darin, denn Jahwe hat Jakob erlöst und an Israel wird er sich verherrlichen. Es ist gleichsam wie eine Heimkehr des verlorenen Sohnes. Es ist wie eine Rückkehr dessen, von dem es Jesaja 1, Vers 2 heißt, ihr seid abgefallen. Aber nun gibt es eine Rückkehr und Heimkehr. Wenn auch noch nicht von ganz Israel, das ist dann noch in der weiteren Zukunft, siehe Römer 11. Evangelium inmitten von Anklagen und Gerichtsankündigungen, das ist das Überraschende in Jesaja 1 und 43 und 44. Als zweites möchte ich hinweisen auf das Kapitel, das ja besonders hervorragt im ganzen Jesaja, das ist Jesaja 53. Höhepunkte in Jesaja, man könnte es ja auch einen Tiefpunkt nennen, einen Tiefpunkt der Leiden. Es gibt zwei Kapitel im Alten Testament, da stehen wir gleichsam unter dem Kreuz von Golgatha. Das andere Kapitel ist ja der Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, den viele unter uns wohl kennen. Und Jesaja 53 ist auch so ein Kapitel, wo wir gleichsam direkt unter dem Kreuz von Golgatha stehen. Zu dem Kapitel 53 gehören aber auch die drei letzten Verse von Kapitel 52. 52, 13 bis 53, 12. Das genau zu erklären, wäre eine Bibelstunde für sich. Das will ich jetzt nicht halten. sondern nur eine Linie ziehen und einiges da betonen. Also es beginnt mit 52, Vers 13, und es ist mir sehr wichtig, dass in diesem ersten Vers dieses Abschnittes die Rede ist von Erfolg, nicht von Niederlage. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, man kann auch übersetzen, er wird Erfolg haben, Erfolg durch einsichtiges Handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Also in diesem Zusammenhang hier ist nicht nur vom Kreuz auf Golgatha und von Jesu Opfertod die Rede, sondern auch von seiner Erhöhung ist die Rede. Und ein alter Ausleger, den Delitzsch zitiert hat, weist darauf hin, dass hier dreimal betont wird, erhoben, erhöht, sehr hoch. Warum dieses Dreimalige? Und ein alter Ausleger hat darin gesehen, die Auferstehung, die Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten Gottes. Er wird erhoben sein und erhöht werden und sehr hoch sein. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Also das Ganze hier, auch Jesaja 53, das ist nicht eine göttliche Niederlage, Elend, ach wie schrecklich, ach wie traurig. Es war furchtbar, natürlich furchtbar, aber im Grunde eine erfolgreiche Handlung Gottes, etwas Erfolgreiches, das mit Sieg zu tun hat. Nun gibt es natürlich Juden, orthodoxe Juden, die sagen, Jesaja 53, das sind wir. Das ist nicht Jesus, das haben die neutestamentlichen Evangelisten und die christliche Kirche hat das da so hineininterpretiert, als ginge es da um Jesus. Nein, nein, das sind wir, die Juden, so wie in ganz Jesaja die Rede ist von uns. Ich habe auch eine alte Auslegung in meiner Literatur, die ich eingesehen habe, wo es heißt, das sind mal wir, das Volk Israel. Nun, ich will nicht sagen, dass gar nichts auf Israel geht. Einiges von diesem Gottesknecht kann man auch auf Israel beziehen. Da gibt es schon durchaus auch Parallelen. Wie oft ging Israel durch Leiden, verstummt vor seinen Scherern, in schrecklicher Drangsal hineingeführt, mit Höhepunkten schrecklicher Art unter Hitler und Auschwitz und so weiter. Sie taten ihren Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Schreckliche Dinge, wenn man nur daran zurückdenkt, was in unserem Volk passiert ist unter Hitler. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Aber dann wurden sie aus der Drangsal hinweggenommen. Also da kann man Parallelen ziehen auf das Erleben des Volkes Israel, das durch namenlose Leiden gegangen ist, aber an einem Punkt scheitert alles. Da kann man nicht mehr sagen, das geht auf Israel. Ein Punkt kann sich nur erfüllen in Jesus Christus und das ist das stellvertretende Sühnopfer. Denn keiner von uns und kein Mensch kann durch Leiden Sünden sühnen. Ist zwar die Rede von stellvertretendem Leiden für die Leibesgemeinde, vielleicht kennen Sie ja diese Stelle in Kolosser 1,24. Kolosser 1,24. Stellvertretendes Leiden für die Leibesgemeinde, darüber hat Bruder Geier früher mal in Gnade und Herrlichkeit geschrieben in den 50er Jahren. Da sagt Paulus, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Da leidet einer für andere und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Der Christus hat seiner Leibesgemeinde Drangsale hinterlassen, damit sie auf keinem anderen Wege zur Vollendung kommen, als auf dem Weg, den er auch gegangen, durch Leiden zur Herrlichkeit. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und es gibt wohl keinen Gläubigen, der längere Jahre auf dieser Erde lebt, der nicht auch zu spüren bekommt, in irgendwelcher Art Leiden, Nöte, Drangsale, Einengungen. Ja, aber dieses Leiden hier hat nie etwas zu tun mit Sündensühnung, als wäre etwa auf Golgatha noch ein Rest unerledigt geblieben. Nichts kannst du machen mehr, er hat es gemacht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Da hat die Dichterin recht. Das hat mit Sühneleiden nichts zu tun. Der Bruder Arthur Muhl hat auch mal berichtet, er wurde zu einer Schwerkranken geführt und diese Schwerkranke sagte zu ihm, das hat er selber mal berichtet, Bruder Muhl, es steht doch geschrieben, er trug unsere Krankheiten und er nahm unsere Schmerzen und Leiden auf sich. Warum muss ich noch leiden und diese Schmerzen aushalten, wenn er sie doch getragen hat? Und Bruder Muhl sagte, da wurde es mir vom Herrn gegeben, eine Antwort zu finden. Und er sagte, liebe Schwester, wie wäre es denn, wenn Sie ein Teil sind von diesem Er, der zu tragen hat, wenn Sie als Glied des Leibes Christi zu diesem Er dazugehören, der zu tragen hat. Zurück zu Jesaja 53. Alle Versuche, das auf Menschen zu beziehen, müssen scheitern an dem einen Punkt, stellvertretende Sühnung für andere. Niemand kann sich selbst erlösen. Niemand kann durch Werke, Bemühungen oder auch Leiden, Schmerzen, Sühnung für Sünden tun, für dich selber nicht, für einen anderen nicht, für uns alle hier nicht, geschweige denn für die ganze Welt. Das kann kein Mensch. Auch kann das Israel nicht. Sühnebedeutung haben seine Leiden nicht. Zubereitungen, ja, Züchtigungen, Strafen, Zubereitungen, liebende Zurechtweisungen, Gerichte mit erzieherische Absicht, alles das steckt da drin, aber nie und nimmer Sündensühnung. Hören wir mal auf die Verse 4 und 5 und 11 und 12 in Jesaja 53. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt, um unsere Vergehen willen zerschlagen, um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, Shalom. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und Verse 11 und 12. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen oder Licht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Jesaja hat bis in Einzelheiten hinein das Kreuzesgeschehen gesehen. Er hat gesehen und gehört, dass dieser Jesus am Kreuz betete, mein Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fürbitte getan. Er hat auch gesehen, dass ihm ein Grab gegeben wurde bei einem Reichen, Josef von Arimathea. Das hatte man ihm nicht zugedacht. Bei Gottlosen sollte er sein Grab finden. Aber dann war ja dieser Josef von Arimathea, der eine neue Gruft im Felsen hatte aushauen lassen. Und dort wurde Jesus dann begraben. Bei einem Reichen ist er gewesen. Also das sind alles Dinge, die auf Jesus gehen. Und wer noch einen Zweifel hätte, ob Jesaja 53 wirklich von Jesus handelt, der findet ja den Zweifel weggeräumt in Apostelgeschichte 8. Wir haben ja vorhin diese Verse gehört. Der Kämmerer, der Finanzminister der Königin, der äthiopischen Königin Kandake, der sitzt auf seinem Wagen, hat sich eine Rolle Jesaja gekauft in Jerusalem und liest darin, versteht's nicht. Das ist keine Schande. Niemand kann die göttliche Offenbarung mit dem natürlichen Verstand verstehen und begreifen, da braucht man Anleitung, Hinführung. Und dann wird ihm das gesagt, das Evangelium von Jesus, von diesem Lamm, und er kann das im Glauben erfassen und hat es erfasst und ließ sich taufen und zog seine Straße fröhlich weiter. Jesaja 53, ein ganz besonderer Höhepunkt oder auch Tiefpunkt in diesem Prophetenbuch besonderer Art. Erstens Evangelium inmitten von Anklagen und Gerichtsankündigungen. Zweitens Jesu Opfer auf Golgatha. Drittens Aufgaben und Wesen des geisterfüllten Gottesknechtes. Immer wieder lesen wir vom Knecht Gottes. Und in drei Kapiteln lesen wir gleich zu Anfang der Kapitel von diesem Gottesknecht, Knecht Jahwes, Sebet Jahwe. Das ist das Kapitel 11 und 42 und 61. Da möchte ich zum Schluss noch den Blick lenken auf diese drei Kapitelanfänge. Jedes Mal ist die Rede von Jesus, behaupte ich einfach mal, jedes Mal ist die Rede von Jesus, das kann ich auch beweisen. Das wird ja im Neuen Testament zitiert zum Teil und auf Jesus bezogen im Neuen Testament. Und das allererste, was wir hören, er ist mit dem Geist erfüllt, auf ihm ruht der Geist Gottes, er ist der geistgesalbte Gottesknecht. Darum heißt er ja Christus, Gesalbter, Messias. Salbung für den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist. Jesaja 11, 1-6. Da sehen wir auch schon, wie der Blick des Jesaja, ohne dass er das noch auseinanderhalten könnte, vom ersten Kommen Christi zum zweiten Kommen Christi hinüberreicht. Ja, Gott hat diesen Propheten einzigartige Blicke tun lassen, Blicke über die Jahrhunderte hinweg. Er, der zwischen 740 und 699 vor Christus wirkte, er blickt auf einmal in die Erdenzeit Jesu hinein und dann blickt er aber auch auf den wiederkommenden Christus, so wie ein Wanderer im Hochgebirge, wenn er in die Ferne den Blick schweifen lässt. Da denkt er, da hinten ist noch ein Gebirgszug. In Wirklichkeit sind es verschiedene Gebirgszüge mit Tälern dazwischen. Das kann man aber aus der Ferne noch nicht erkennen. So kann Jesaja vieles noch nicht sehen. Das werden wir auch morgen noch feststellen, wenn ich über andere Kapitel rede. So kann er noch nicht alles unterscheiden. Erstes Kommen Christi, zweites Kommen Christi oder messianisches Reich. Neuer Himmel, neue Erde. Das wird in einer Synopsis-Zusammenschau wird das zusammengeschaut in einem. Jesaja 11, 1-6. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, Vater des Königs David, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen. Also nicht mal so geschwind mal auf ihm sein, dann wieder weg, so wie der König Saul den Geist Gottes empfing und dann wich der Geist Gottes wieder von dem Saul, sondern er ruhte auf ihm, und auch auf uns will der Heilige Geist zur Ruhe kommen, bleibende Wohnung nehmen. Kein Wackelkontakt, wie bei einer flackernden Birne. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist des ewig Seienden, des Beständigen, des Getreuen, des wirklich Seienden und wirksam Handelnden, des Unwandelbaren, dessen, der immer und überall da ist. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, das heißt Jahwes. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Dann kommt ein Sprung in die Wiederkunft Christi, und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gesetzlosen, den Gottlosen töten. Das finden wir wieder in 2. Thessalonicher 2,8. Der, den wir den Antichristen nennen, gemeinhin, der wird vom Herrn Jesus mit dem Hauch seiner Lippen, mit dem Hauch seines Mundes getötet werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und Treue der Schurz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamme weiden und so weiter und so weiter. Der Herr Jesus wird dargestellt als der, auf dem der Geist in seiner ganzen siebenfachen Fülle ruht. Der Heilige Geist ist ein siebenfacher Geist. So spricht auch die Offenbarung von den sieben Geistern Gottes, schon gleich in Offenbarung 1. So wie man von der göttlichen Dreieinigkeit redet, so könnte man auch von der Siebeneinigkeit reden, von der Siebeneinigkeit des Heiligen Geistes. Sieben Geister und auch einer, Wesens eins. Offenbarung 1 heißt es ja, Vers 4, Johannes, den sieben Gemeinden, die in der Asia sind, in der römischen Provinz Asien, der heutigen westlichen Türkei. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist und so weiter. Gnade und Friede vom Vater, von den sieben Geistern und vom Sohn. Da gibt es ja nun Ausleger, die sagen, sieben Geister, das sind so irgendwelche kosmische Elementargeister, die irgendwo im Kosmos wirken, über das Wetter oder über Erdbeben oder über irgendwas haben sie die Verfügungsgewalt. Das kann nicht stimmen. Das kann aus einem ganz einfachen Grunde nicht sein. Es kann nur hier der Heilige Geist gemeint sein. Denn die sieben Geister sind vorn und hinten umrahmt vom Vater und vom Sohn und außerdem Gnade und Friede spenden sie. Gnade und Friede von kosmischen Elementargeistern kann ich niemals Gnade und Frieden empfangen, aber vom Heiligen Geist bekomme ich Gnade und Frieden. Also der Heilige Geist ist ein Siebenfacher. Jesaja 11, Vers 2, da haben wir diese Grundstelle für diese sieben Geister Gottes. Das hat ja Arthur Muhl mehr als einmal in Arosa auch uns beigebracht und dargestellt an dem Bilde des siebenarmigen, siebenflammigen Leuchters Israels. Den können wir uns sicher vorstellen, in der Mitte ein Leuchterschaft. Das ist der Geist Jahwes. Durch Hören und Glauben empfangen wir den Geist des Herrn. So steht es auch im Epheserbrief 1, Vers 13 und 14. Durch Hören und Glauben empfangen wir den Geist des Herrn. Das ist noch nicht die siebenfache Fülle. Aber ich nenne das gerne die Grundausstattung. Da haben wir schon mal die Grundausstattung. Da können wir den Herrn Jesus im Glauben anrufen, sind errettet, sind gerechtfertigt. Wir haben die Verbindung, wir haben die Antenne. Das schließt aber nicht aus, dass es ein weiteres Wachstum gibt. Und Spuren davon finden wir im Epheserbrief. Denn nachdem Paulus gesagt hat, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, da betet er dann ja weiter in Epheser 1, dass man auch empfangen möge den Geist der Weisheit und Offenbarung. Und in Epheser 3 ist die Rede von Kraft und in Epheser 5 ist die Rede von der Fülle. Also Spuren von diesem siebenfachen Geist finden wir im Epheserbrief durchaus. Arthur Muhl, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat uns das veranschaulicht am siebenarmigen Leuchter. Ich habe ja keinen vor mir, aber Sie haben ja eine gute Fantasie. Also da ist der Leuchterarm und dann gibt es drei, der Leuchterschaft und dann gibt es drei Doppelarme nach rechts und nach links. Arthur Muhl sagte, die eine Seite ist die Theorie und die andere Seite ist die Praxis. Und dieses Und ist wichtig. Theorie und Praxis, Geist der Weisheit und des Verstandes. Es kann ja einer durch ein Studium an Universitäten sich sehr viel Weisheit erworben haben, den Kopf voll Weisheit. Aber etwas ganz anderes ist es, wenn dann der junge Theologe oder Mediziner in die Praxis hineingestellt wird, dann merkt er, zu der Weisheit muss noch was anderes kommen, das praktische Handeln oder Geist des Rates und der Kraft. Ein guter Rat ist die theoretische Seite, Kraft ist die praktische Seite. Wenn ich da am Hauptbahnhof in Stuttgart ein altes Mütterchen sehe und die fragt, sie hat zwei schwere Koffer, sagen Sie mal, wie komme ich zu der U-Bahn sowieso? Ja, ich sage, da gehen Sie da die Treppe runter und dann gehen Sie da und dann gehen Sie links und wieder rechts, dann finden Sie die U-Bahn. Ja, woher hat sie die Kraft? Da muss ich doch am besten mal anpacken und ihr helfen, die Koffer zu tragen. Rat und Kraft, Erkenntnis und Furcht, Jahwes. Das hat schon manche Leute gestört. Ach, der wertvolle Heilige Geist, der siebenfache Geist, den möchte ich haben, ja, und ich möchte wachsen. Die Grundausstattung bekommen wir durch Hören und Glauben. Die Weiterführung aber in die ganze siebenfachen Fülle geschieht durch Glauben in dem Herrn Jesus und Liebe zu allen Heiligen und durch Gehorsam. Glaube in dem Herrn Jesus und Liebe zu allen Heiligen, steht in Epheser 1. Paulus sagt, nachdem ich das bei euch gefunden habe, da kann ich nun auch darum beten, dass ihr Geist der Weisheit und Offenbarung empfangt. Und es steht auch in der Apostelgeschichte, Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Das ist ja klar. Wenn wir gehorsam sind, bekommen wir mehr. Aber wer widerstrebt und nicht gehorcht, der muss ja nicht meinen, dass er mehr bekommt. Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn ist das sechste und siebente Stück des siebenfachen Geistes. Und auch diese beiden Stücke gehören zusammen. Und gerade wenn wir nach Erkenntnis streben, nach biblischer Erkenntnis, was ja richtig ist, was ja gut ist, was ja notwendig ist, was der Herr ja will, dann müssen wir aber auch beachten die Furcht des Herrn. Das heißt, die Ehrfurcht, nicht die Angst ist hier gemeint. Die Ehrfurcht vor dem Herrn und auch vor dem Christus im Bruder und dem Christus in der Schwester. Es gibt eine sehr gute Ehrfurcht. Davon spricht auch das Neue Testament gelegentlich. Wenn je mehr Erkenntnis wir haben, je mehr Ehrfurcht brauchen wir, denn etwas vom Schlimmsten ist, wenn wir uns Erkenntnisse um die Ohren schlagen, um es mal derb zu sagen, wenn wir mit den wunderbaren, tiefen Erkenntnissen Gottes, wo es um das Wesen und die Liebe Gottes geht oder um die Dreieinigkeit, um Dinge, die das Innerste der Gottheit betreffen, und dann macht man da kaltherzig Lehren und schlägt aufeinander ein. Nein, so nicht. Erkenntnis und Furcht, Ehrfurcht, die rechte Ehrfurcht vor dem Herrn, dass wir seinen Geist nicht betrüben und bitte auch einander nicht betrüben und verletzen. Jesaja 42, 1 bis 4. Lassen Sie mich noch kurz hinweisen auf Kapitel 42, 1 bis 4. Da haben wir auch wieder die Rede von Jesus als den Geisterfüllten. Er trägt den Geist. Jesaja 42, 1 bis 4. Das wird im Neuen Testament zitiert in Matthäus 12, 17 bis 21 und auf Jesus bezogen. Also hier haben wir es mit Jesus zu tun, kein anderer. Siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, sagt der himmlische Vater. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Und dann kommt eine wunderbare Messias-Charakteristik, eine wunderbare Beschreibung des Wesens und der Art, wie Jesus handelt. Jesus als Seelsorger, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Nicht alle Leute haben eine stetig ansteigende, geradlinig hochsteigende Biografie ihres Lebens. Es gibt Leute mit einer geknickten Biografie. Das muss ja nicht ganz grob sein, sodass du im Gefängnis gesessen hast ein paar Jahre. Das kann ja auch sonst ein schweres Erleben sein, wodurch du einfach in deinem Leben geknickt worden bist. Sünde, Enttäuschungen an sich selber, an anderen, schwere Erlebnisse, ein Knick, ein Riss ist da. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Zu dem glimmenden Docht sagte Arthur Muhl, seltsam, dass ich ihn heute Abend so oft zitiere, zu dem glimmenden Docht sagte Arthur Muhl, das ist der Rest, der vom Sündenfall noch übrig geblieben ist. Unser Menschengeist, der Menschengeist eines Goethe, eines Schiller, der großen Philosophen, dein Menschengeist, mein Menschengeist, sie sind vor Gott nicht mehr als ein glimmender Docht, auch bei Goethe. Sie sind vor Gott nicht mehr als ein glimmender Docht. Nach dem Sündenfall ist das noch übrig geblieben, so ein ganz bisschen ist noch da. Warum denn? Der Heilige Geist, wenn er auf uns kommt, wenn er uns geschenkt wird, der braucht ja einen Anknüpfungspunkt. Der braucht ja eine Kooperation, der braucht ja etwas, wo er anknüpfen kann. Und das ist eben unser bisschen glimmender Docht. Gottes Geist wird eins mit unserem Geist. Der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wolfgang Jugel spricht ja von einer Kooperation. Kooperation zwischen Gottes Geist und Menschengeist. Deshalb brauchen wir unser bisschen Menschengeist, damit der Geist Gottes da anknüpft und dann kann er, wie vor dem Sündenfall, ja noch viel herrlicher, wieder zu heller Flamme entfacht werden. Und lassen Sie mich noch auf Jesaja 61 hinweisen, die Ämter des Messias, auch das wird im Neuen Testament zitiert, Jesaja 61, der Herr selber hat daraus vorgelesen, als er in der Synagoge von Nazareth die Buchrolle des Jesaja gereicht bekam. Das kann man nachlesen in Lukas 4, 18 und 19. Und er hat es auf sich bezogen. Und er hat gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Er hat aber nur so weit gelesen, als sich die Sache auf sein erstes Kommen bezog. Das, was auf sein zweites Kommen geht, das hat er weggelassen. So genau hat er die Schrift geteilt. Also, Jesaja 61. Der Geist des Herrn, Yahweh, ist auf mir, denn Yahweh, der Ewige, hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden die gebrochenen Herzen, sind Freilassung auszurufen den Gefangenen, Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr Jahwes. Weiter hat er nicht gelesen in Lukas 4 in Nazareth seiner Zeit. Warum? Weil das andere geht ja auf seine Wiederkunft und den Tag der Rache unseres Gottes. Und nach der Rache, nach der Vergeltung, zu trösten alle Trauernden. Und dann kommt die wunderbare Erstattung den Trauernden Zions, Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung Jahwes, dass er sich durch sie verherrlichen. Hier haben wir 7 Ämter des Messias, Evangelist, Seelsorger, Befreier, Gnadenspender, Richter, Tröster, Erstatter. Und lassen Sie mich zum Schluss auf eines hinweisen. Ich habe diese 7 Ämter des Messias einigermaßen ausführlich versucht darzustellen in dem Buch. Ein bisschen ausführlicher, als ich es jetzt kann, der Zeit halber. Diese 7 Ämter sind charakteristisch für Jesus, aber die Glieder seines Leibes haben ja Anteil an seiner Berufung. Wir sollen ja seine Berufung erkennen. Wir sollen erkennen, welche Aufgaben hat der Sohn. Nicht nur theoretisch erkennen, sondern Mitarbeiter werden. Mitarbeiter. Mitarbeiter, wenn Jesus seine gewaltigen Aufgaben erfüllt, als Evangelist, als Seelsorger, als Befreier, als Gnadenspender, als Richter, steht nicht geschrieben, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, dass wir Engel richten werden? Mitarbeit in der Tröstung, Mitarbeit in der Erstattung. Das beginnt heute hier unten und das setzt sich fort in den kommenden Ewigkeiten. Also wir sind hier nicht Zuschauer, sondern wir sind hier mitgemeint. Der Heilige Geist wird auch uns zuteil. Dann gibt es ein Wachstum im Heiligen Geist. Dann gibt es Teilnahme an den Aufgaben des Messias heute schon, wo wir die Möglichkeit haben, dass der Herr den einen oder anderen von uns gebraucht. Das muss ja keine große aufsehenerregende Situation sein. Das muss ja nichts Aufsehenerregendes sein. Das kann ganz im Verborgenen geschehen. Ein Wort des Zuspruchs, eine Seelsorge, ein Wort des Evangeliums, eine Tröstung, wo Trauernde sind, eine Befreiung. Der Herr schenke Gnade, dass wir uns gebrauchen lassen. Amen.
Höhepunkte im Propheten Jesaja. 7 Höhepunkte. Den Anfang haben wir in dieser Abendstunde gehört, als unser Bruder Jesaja 53 aufschlug und uns diesen Text nahe brachte, sah ich, dass ich eine Anmerkung hatte zu diesen Versen Ende 52 und für alle Verse in 53, alle 12 Verse. Da habe ich eine Anmerkung, das Allerheiligste, der Gipfel des Alten Testaments. Das stimmt überein mit Höhepunkt. Es ist eine Aussage von Pfarrer Pinkatzky, die ich mir darin notiert habe, weil ich es auch so treffend fand. Das ist wirklich der Höhepunkt der Aussage im Blick auf die Prophetie auf Jesus hin im Alten Testament. Und wir dürfen Zuflucht nehmen zu ihm, der im Allerheiligsten ist. Es ist das Allerheiligste und er wohnt im Allerheiligsten. Und der Hebräerbrief legt es uns nahe, dass auch wir Zuflucht nehmen dürfen zu ihm im Allerheiligsten. So heißt es, habe die Stelle aufgeschlagen, dass wir einen starken Trost haben, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher hoher Priester ist geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. 7 Höhepunkte, 7 Ämter des Messias, 7-faltige Entfaltung des Geistes. Wir lernen daraus, wie groß unser Gott ist und wie groß seine Verheißungen sind, dass wir eine Zuflucht haben, jetzt schon hier, aber in alle Ewigkeit ist er der Bergungsort für uns, die wir an ihn glauben. Der Herr segne diese Verkündigung. Ich möchte auch noch einen Bruder mit uns beten.
Mir ist Erfahrung widerfahren. Erfahrung wäre nicht gewährt. Wir singen alle so.
Thank you.
Ja, nun möchte ich noch herzlich einladen für morgen früh und möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass wir als nächsten Bruder Karl Heinemann erwarten, und zwar am 12. und 13. November. Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen und eine gute Nacht.